Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels im Studio. Guten Abend. Lange Zeit hatte die deutsche Außenpolitik es vermieden, die chinesische Seite in der Taiwan-Frage zu sehr zu provozieren. Über zwei Jahrzehnte lang war deshalb kein deutsches Kriegsschiff durch die Taiwan-Straße gefahren. Heute hat die Marine es dann gemacht. Laut Darstellung von Bundeskanzler Scholz ein normaler Vorgang.
Ansonsten gibt es zu der Passage von Schiffen nicht viel zu sagen. Das ist eine internationale Wasserstraße.
Dass das nach Meinung Chinas doch keine so kleine Petitesse ist, berichten wir in dieser Sendung. Das dominante Thema bleibt aber auch heute die Debatte um Migration und Asylrecht. Wir berichten über Entwicklungen in Deutschland und in den Niederlanden. Und in Mittel- und Osteuropa sorgt man sich vor gewaltigen Regenmengen am Wochenende. Wir berichten über Vorbereitungen in Österreich und auch die über deshalb so rasant schnellen Abrissarbeiten an der Dresdner Carola-Brücke. Und der Hintergrund ab 18:40 dreht sich um Verschwörungsmythen in den USA. 3 Wochen ist es her, dass auf einem Straßenfest in Solingen 3 Menschen durch einen Messerangriff starben und mehrere schwer verletzt wurden. Als mutmaßlicher Täter sitzt ein syrischer Asylbewerber in Haft. Das Entsetzen über den Fall hat die Debatte um Migration und Zurückweisung schriller werden lassen und die Behörden weiter sensibilisiert. Heute meldeten die bayerischen Behörden die Festnahme eines mutmaßlichen Islamisten mit Anschlagsplänen. Einzelheiten von Michael Watzke.
Ein Zeugenhinweis aus dem Umfeld des mutmaßlichen Attentäters hat die Ermittler auf die Spur des 27-jährigen Syrers gebracht. Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ging der Hinweis vorgestern bei der Polizei ein. Da hatte der Mann gerade 2 Macheten gekauft. Mit diesen Buschmessern von jeweils rund 40 Zentimeter Klingenlänge wollte der Mann laut Generalstaatsanwaltschaft möglichst viele Bundeswehrsoldaten aus der nahen Oberfrankenkaserne töten, die ihre Mittagspause in der Innenstadt von Hof verbringen. Die Ermittlungsbehörden reagierten sofort auf den schwerwiegenden Verdacht und nahmen den Mann gestern in seiner Wohnung im Landkreis Hof fest. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Es komme immer wieder vor, so Innenminister Herrmann, dass islamistische Terroristen in kleineren Kreisen eine entsprechende Tat ankündigen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der anerkannte Flüchtling Anhänger einer radikal-islamischen Ideologie sei. Mit dem Anschlag habe er die Bevölkerung verunsichern und Aufsehen erregen wollen. Ob die mutmaßlich geplante Tat im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Solingen steht, werde gerade geprüft, so Herrmann. Fest steht, der Verdächtige kam im Oktober 2014 als Asylbewerber nach Deutschland. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sprach ihm 2015 subsidiären Schutz zu. Dieser Schutzstatus läuft Ende 2025 aus. Nach Angaben des Hofer Landrats Oliver Beer, CSU, war der Festgenommene bereits zuvor straffällig geworden und wurde inhaftiert. Allerdings war er nach Deutschlandfunk-Informationen nicht vorbestraft und auch nicht zur Abschiebung ausgeschrieben. Nach Angaben eines Bundeswehrsprechers bestand für die Heeres- und Aufklärungssoldaten in Hof zu keinem Zeitpunkt eine unmittelbare Gefahr. Allerdings verzeichnen die Behörden in den vergangenen Monaten eine gestiegene Zahl von ausgeführten oder geplanten Terrortaten. Dabei gehen die Ermittler von einem Zusammenhang mit dem Überfall der Hamas auf Israel vor rund einem Jahr und der Situation der Palästinenser im Gazastreifen aus. Die Oberbürgermeisterin von Hof, Eva Döhler, reagierte erschüttert auf die mutmaßlichen Anschlagspläne. Etwas Vergleichbares gab es bei uns bislang noch nie, so die SPD-Politikerin.
Michael Watzke, unser Bayern-Landeskorrespondent, berichtete. Die Nervosität und die Sorge vor islamistisch motivierten Anschlägen, sie bleibt also hoch. Vertreter von Asylrechtsgruppen und Migrantenverbänden warnen vor der Gefahr, dass sich das gesellschaftliche Klima hierzulande zunehmend gegen Zuwanderer richten können und raten zur Deeskalation. Heute bemühte sich die Bundesregierung mit der Unterzeichnung eines Abkommens mit Kenia, ein Beispiel für geordnete Migration in den Vordergrund zu stellen, das Chancen für alle Seiten bietet. Frank Kapellan.
Ladies and gentlemen, we will now start the signing of the agreement between the government of the Federal Republic of Germany and the government of the Republic of Kenya.
Die feierliche Unterzeichnung wird öffentlich inszeniert. Das Abkommen soll Symbolkraft entfalten. Während Nancy Faeser und der kenianische Außenminister den Füllfederhalter in die Hand nehmen, stehen der deutsche Kanzler und Kenias Präsident hinter den beiden. Diese Vereinbarung hilft uns beiden, bekräftigt William Ruto. Wir können Kreativität, Talent und Energie unserer jungen Bevölkerung mit deutschen Investitionen in Kenia zusammenbringen.
We can combine creativity, energy, talent of our young people with German investment and provide for a win-win outcome.
Olaf Scholz setzt in der Tat darauf, dass junge Kenianer als Fachkräfte etwa im Pflegesektor nach Deutschland kommen werden.
Außerdem sieht das Abkommen quasi die andere Seite der Medaille, wirksame Rückkehrverfahren für diejenigen vor, die kein Bleiberecht bei uns haben.
Im Falle von Kenia allerdings spielt das so gut wie keine Rolle. Von den 225.000 ausreisepflichtigen Migranten stammen gerade einmal etwas mehr als 800 aus Kenia. Am Sonntag wird Scholz nach Usbekistan reisen, um auch dort ein Migrationsabkommen zu unterzeichnen. Zusammen machen Kenianer und Usbeken nur 0,45% der Ausreisepflichtigen aus. Als die Pressekonferenz im Kanzleramt fast beendet ist, ergreift der Gast aus Nairobi noch einmal das Wort. Ungefragt nimmt Ruto Bezug zu den deutschen Debatten über die Migration.
I'm very happy that in Germany I've just heard that you are having a conversation with the opposition.
Ich bin sehr froh, dass Sie Gespräche mit der Opposition führen, sagt Ruto mit Blick zum Kanzler und verweist kurz auf die Situation in seinem Land. Nach wochenlangen blutigen Unruhen hatte sich Kenias Präsident auf seine Gegner zubewegt. Doch wird Scholz wirklich noch einmal auf den deutschen Oppositionsführer zugehen?
Ich habe im Deutschen Bundestag gesagt, die Tür ist nicht zugeschlagen, sondern offen. Und vielleicht darf ich noch einen Satz ergänzen, einen legendären Sozialdemokraten zitierend, Herbert Wehner nämlich: Wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen.
Und dann entsprechend Zugeständnisse machen. Er jedenfalls werde Wort halten.
Wenn es etwa darum geht, effektive europarechtskonforme Zurückweisungen durchzuführen.
Friedrich Merz hatte gestern einen neuen Vorschlag unterbreitet. 3 Monate lang sollten Flüchtlinge an deutschen Grenzen konsequent zurückgewiesen werden. Um nicht europäisches Recht zu brechen, müsste Deutschland eine nationale Notlage ausrufen. Das allerdings lehnt Innenministerin Nancy Faeser von der SPD im ZDF ab.
Sie glauben doch nicht, dass ich erkläre, dass meine Polizei die Lage nicht mehr im Griff hat. Die Erstaufnahmeeinrichtungen in den Bundesländern sind im Moment zum großen Teil nur zu 50% belegt. Das heißt, sie würden juristisch gar nicht belegen können im Moment, dass eine Notlage existiert. Also haben sie die Möglichkeit nicht.
Der Bundespräsident jedenfalls wünscht sich, dass die Parteien der demokratischen Mitte in Migrationsfragen zusammenstehen. Wenn es aber nicht anders gehe, erklärt Frank-Walter Steinmeier in der Frühe im ARD-Fernsehen, könne die Ampel auch alleine handeln.
Ich kann auch heute Morgen noch nicht genau beurteilen, ob die Gespräche weitergehen. Wenn es zum Abschluss gekommen sein sollte, dann muss eben aus dem, was vereinbarungsfähig ist, in der Koalition etwas gemacht werden.
Eine neue Gesprächsrunde mit der Opposition wird wahrscheinlicher. Erst einmal aber steht am Abend das Bürgerfest des Bundespräsidenten an. Besonderer Gast ist da übrigens Kenias Staatsoberhaupt. Viel Spaß dabei, wünscht Kanzler Scholz.
Dear William, thank you for your visit in Berlin and enjoy the Bürgerfest of our president.
Bundeskanzler Scholz am Ende des Beitrags von Frank Capellan und zum Migrationsabkommen mit Kenia. Auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk heute ab 19.05 Uhr. Die polnische Regierung hat ja bereits scharfe Kritik an den Überlegungen in Deutschland geäußert, umfassende Zurückweisungen an Deutschlands Außengrenzen vorzunehmen. Die radikal rechtsgerichtete niederländische Regierung hat dagegen wenig Kritik an den in Deutschland diskutierten Verschärfungen in den Migrationspolitikfragen. Sie setzte sich in einer Regierungserklärung heute ebenfalls für bislang nicht gekannte Verschärfungen ein. Aus Den Haag, Ludger Kacmierczak.
Kein anderes Kabinettsmitglied steht so sehr für den neuen radikalen Kurs der niederländischen Regierung wie Marjolein Faber. Die 64-jährige Parteifreundin des Rechtspopulisten Geert Wilders ist Ministerin für Asyl und Migration. Sie werde das Ruder herumreißen, um die Zuwanderung zu reduzieren, sagte sie heute in einer Videobotschaft. Und dabei will sie zu drastischen Maßnahmen greifen. Ich werde das strengste Asylgesetz aller Zeiten auf den Weg bringen. Dazu werde ich auch juristisch eine Asylkrise ausrufen, denn dadurch kann ich Maßnahmen ergreifen, um diese Krise zu bekämpfen. Ich würde zum Beispiel keine unbefristeten Aufenthaltsgenehmigungen mehr erteilen. In dem Moment, wo dein Land sicher ist, kehrst du wieder zurück. Solche Maßnahmen könnten dann ohne Zustimmung des Parlaments umgesetzt werden. Pläne, die in der Opposition, aber auch unter Juristen höchst umstritten sind. Faber will außerdem Asylsuchende schneller abschieben und den Familiennachzug einschränken. Zustimmung für ihren Kurs bekommt sie vom neuen niederländischen Ministerpräsidenten Dick Schroef.
Ook gaan we extra controleren aan de grens.
Wir werden auch an der Grenze stärker kontrollieren. Wer hier nicht bleiben darf, soll schneller ausreisen müssen und aussichtslose Asylanträge sollen schneller bearbeitet werden. Und nächste Woche schickt das Kabinett ein Schreiben nach Brüssel mit der Bitte um Ausnahmen bei den Asylregeln, einem sogenannten Opt-out. Dass sich die EU-Länder bereits auf einen neuen Migrationspakt verständigt haben, dürfte dieser Antrag nur geringe Chancen auf Erfolg haben. Auch einige andere Vorhaben stehen auf wackeligen Beinen, weil die Finanzierung unklar ist. So will das Kabinett neue Lehrer einstellen und kostenlose Mahlzeiten in der Schule anbieten, aber gleichzeitig das Budget für Bildung drastisch kürzen. Auch für Kultur- und Entwicklungshilfe gibt es künftig weniger Geld. Dafür soll in neuen Wohnraum investiert werden.
Darum ist das Oplossen von der Wohnungsnot.
Die Wohnungsnot zu bekämpfen ist eine der Top-Prioritäten dieses Kabinetts. Wir wollen jährlich 100.000 neue Wohnungen bauen und mit den Städten, Gemeinden und den Bauträgern konkrete Absprachen treffen, wie wir den Wohnungsbau strukturell verbessern können.
Over hoe we de woningbouw structureel kunnen verhogen.
Dank der Bauernpartei BBB, die mit im Regierungsboot sitzt, sollen die strengen Naturschutzauflagen für Landwirte gelockert werden. Die Bauern, so steht es im Regierungsprogramm, sollen wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen. Es weht ein neuer Wind durch die Niederlande. Wir machen es wahr, postete Geert Wilders in den sozialen Medien. Der Rechtsausleger der niederländischen Politik ist nicht Teil des Kabinetts, aber hinter den Kulissen ein eifriger Strippenzieher. Am kommenden Dienstag muss die neue Regierung präsentieren, wie sie ihre Politik finanzieren will. Denn dann ist Prinsjesdag mit der Thronrede des Königs, die traditionell am dritten Dienstag im September das neue Parlamentsjahr eröffnet.
Und aus den Niederlanden zurück ins Inland. Die Themen Asyl und Migration haben in dieser Woche in weiten Teilen die erste Lesung des Haushaltsplans für 2025 überlagert. Heute zum Abschluss dieser mehrtägigen Debatte war das mal anders, denn es ging um den Wirtschaftsetat des zuständigen Ministers Robert Habeck von den Grünen. Und folglich ging es nicht um Zurückweisungen an Grenzen, sondern um Hilfen für die lahmende Konjunktur. Doch verbal friedlicher ging es im Bundestag deshalb noch lange nicht zu. Ann-Kathrin Büsker hat zugehört.
Die deutsche Wirtschaft stagniert weiterhin. Das zeigt der Bericht des Wirtschaftsministeriums zur wirtschaftlichen Lage. Rückläufige Auftragsbestände, eine tendenziell schwache Auftragslage. Zwar sei die Inflation rückläufig, doch eine konjunkturelle Erholung dürfte wohl erst gegen Jahresende eintreten, heißt es aus dem Ministerium. Im Bundestag benannte der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck die aus seiner Sicht vorliegenden Gründe. Er sieht strukturelle Schwächen in der deutschen Wirtschaft.
Fehlende Innovationskraft, fehlende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerpotenziale in Deutschland, fehlende Anreize für Investitionen in Deutschland, fehlende Infrastruktur, digitale Infrastruktur, aber auch analoge Infrastruktur wie die Brücken, fehlende Investitionen in die Infrastrukturen wie in die Bahn. Das hat sich aufgestaut über viele Jahre und das ist das Problem, das jetzt Deutschland in der Perspektive mit großer Kraft bewältigen muss.
Die Zahl der Baustellen folglich groß. Es ist kein Geheimnis, dass Habeck gerne noch mehr investieren würde, im Zweifel auch Schulden finanziert. So hatte er letztes Jahr etwa einen Industriestrompreis durchzusetzen versucht, doch die Ampelkoalition kam in dieser Frage nicht auf einen Nenner. Immerhin, eine sogenannte Wachstumsinitiative soll Entlastungen bringen und so 0,5 Prozentpunkte Wirtschaftswachstum anreizen.
Das ist nicht wenig bei den Wachstumsschwächen, die wir im Moment haben. Deswegen der Appell vor allem an diejenigen, die Einfluss auf die Landesregierung haben, diese Wachstumsinitiative im Bundesrat gerade in ihren finanzpolitischen Teilen nicht wieder zu schwächen, wie es schon einmal beim Wachstumschancengesetz passiert ist.
Ein Appell vor allem an die Union, die Habeck heftig für seine Wirtschaftspolitik angriff. So etwa CDU-Wirtschaftspolitiker Jens Spahn, der zu Beginn seiner Rede zahlreiche Unternehmen aufzählte, die Stellen in Deutschland abbauen.
Das ist die Wirklichkeit, das ist Ihre Wirklichkeit, das ist Ihre Rezession.
Inzwischen würden Unternehmen aus Deutschland lieber im Ausland investieren, so schildert es die Union und macht dafür die Wirtschaftspolitik der Ampel verantwortlich, insbesondere aber die der Grünen. Die Idee eines grünen, also klimafreundlichen Wachstums ist aus Spahns Sicht gescheitert.
Wir wollen niedrige Steuern, weniger Bürokratie und bezahlbare Energie, gute Standortbedingungen für alle Unternehmen statt Förderbescheide für einige wenige.
Für die SPD verteidigte Frank Junge den Etat, der zwar durchaus Schwächen habe, so sodass das Parlament nacharbeiten müsse. Aber grundsätzlich stehe viel Geld für die Wirtschaft zur Verfügung.
Trotzdem ist das ein Haushalt, der insgesamt mit dem 10 Milliarden Euro aus dem Kernhaushalt und mit den KTF-Mitteln 40 Milliarden Euro insgesamt beinhalten. Damit investieren wir in Zukunftstechnologie, wir bringen die Transformation der Wirtschaft voran, wir entlasten Unternehmen im Rahmen ihrer energetischen Belastung.
Bemerkenswert der Auftritt von FDP-Haushaltspolitiker Carsten Klein, der sich deutlich von den Ampelpartnern absetzte und inhaltlich nah bei der Union argumentierte.
Und viele haben uns ja versprochen, dass die Transformation zu mehr Wohlstand und zu mehr Sicherheit führt. Aber diesen Beweis muss sie erst noch antreten. Die Situation aktuell ist eine andere. Wir haben hohe Unsicherheit in der deutschen Wirtschaft. Wir kämpfen mit hohen Energiepreisen. Wir kämpfen mit überbordender Regulierung und Bürokratie.
Dies zeige, dass man dringend ein Umdenken in der Wirtschaftspolitik brauche. Als Negativbeispiel für Subventionen nannte Klein etwa die Förderung der E-Mobilität. Sein Auftritt verdeutlicht die atmosphärischen wie inhaltlichen Bruchlinien innerhalb der Ampelkoalition. Die parlamentarischen Verhandlungen über den Haushalt dürften eine erhebliche Herausforderung darstellen.
Ann-Kathrin Büsker aus Berlin. Mehrere Wochen lang hatten Beobachter gerätselt, ob die deutsche Fregatte Baden-Württemberg und das zugehörige Versorgungsschiff Frankfurt am Main auf ihrem Weg durch den Indopazifik die Meerenge zwischen China und Taiwan durchqueren würden oder nicht. China reagiert ja aufgrund seiner Gebietsansprüche gegen Taiwan erfahrungsgemäß empfindlich auf diese Durchfahrt. Doch die Bundesmarine ignorierte das heute und hat die Passage angetreten. Steffen Wurzel.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hat die umstrittene Fahrt von zwei deutschen Marineschiffen durch die Taiwanstraße am Vormittag bestätigt.
Und das Signal ist ein ganz einfaches, was wir immer vertreten haben und auch ich immer vertreten habe. Internationale Gewässer sind internationale Gewässer. Es ist der kürzeste Weg. Es ist angesichts der Wetterlage der sicherste Weg und es sind internationale Gewässer, also fahren wir durch.
Bei den beiden Schiffen der deutschen Marine handelt es sich um die Fregatte Baden-Württemberg und um das Versorgungsschiff Frankfurt am Main. Die Durchfahrt durch die knapp 200 Kilometer breite Meerenge zwischen China und Taiwan ist die erste eines deutschen Marineschiffs seit 22 Jahren. Es handelt sich um internationales Gewässer, wobei Chinas Staats- und Parteiführung das nicht anerkennt. Sie betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und die Taiwanstraße als Teil ihres Territorialgewässers. Die Führung in Peking hat in den vergangenen Monaten mehrmals protestiert gegen die Möglichkeit einer Durchfahrt durch die deutsche Fregatte. Der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter nennt die Durchfahrt der Fregatte Baden-Württemberg überfällig. Dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio sagte er:
Es ist wichtig, dass Deutschland dies endlich ebenfalls macht, denn ansonsten würde die Reputation Deutschlands auch als große Handelsnation und das Vertrauen der Staaten in der Region, in die Bundesrepublik und andere europäische Staaten leiden. Es ist keine Provokation, sondern internationales Recht. Wir akzeptieren ja auch, dass chinesische Marineschiffe in der Ostsee beispielsweise an Übungen teilnehmen.
In den vergangenen Monaten haben auch Kriegsschiffe aus den Niederlanden, Frankreich, den USA, Kanada und Australien die Taiwanstraße durchfahren, allesamt ohne Probleme. Die Passage wird von Marineangehörigen als Routine beschrieben, sie gilt aber als enorm symbolträchtig. Es solle damit verdeutlicht werden, dass man Chinas Machtstreben nicht anerkenne, sagen Außenpolitikerinnen und Politiker aus Regierung und Opposition. Dass Marineschiffe aus demokratisch regierten Staaten durch die Taiwanstraße fahren, ist nach Ansicht des Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusken ein Zeichen, mit dem verdeutlicht werden soll, dass man sich dem chinesischen Recht des Stärkeren nicht unterordne.
Die Chinesen wollen ihr eigenes Recht durchsetzen und da muss man einfach gegenhalten. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn wir jetzt auch in diesem Fall nachgeben und sagen, ja, wir ergeben uns sozusagen dem Recht des Stärkeren, dann wird das woanders auch sein, das wird Schule machen.
Lai Chung ist Gründer des renommierten Politik-Thinktanks Prospect Foundation in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh. Für sein Land bedeute es viel, dass Schiffe aus anderen Nationen durch die Taiwanstraße fahren, sagte er dem Deutschlandfunk.
Just to tell the whole world that the Taiwanese is in international water.
Das zeigt der ganzen Welt, dass die Taiwanstraße ein internationales Gewässer ist. Das ist wichtig. Man denkt in Deutschland vielleicht, wir sind doch gar keine große Marinenation, aber Deutschlands Präsenz und solche Aktionen bedeuten etwas. Taiwans Vertreter in Deutschland, Zhe Weixie, begrüßte die Entscheidung der Bundesregierung für eine Durchfahrt. Mit Blick auf Chinas diplomatisches Auftreten in den vergangenen Jahren sagte er dem Deutschlandfunk, In gewissem Sinne habe China Deutschland in die Meerenge von Taiwan hineingetrieben.
Steffen Wurzel aus Berlin. Mittlerweile hat die chinesische Führung auf die Durchfahrt der beiden deutschen Marineschiffe reagiert, mit indirekter, aber nicht übermäßig scharfer Kritik. Eva Lambi-Schmidt.
Der Umgang mit Taiwan sei keine Frage der freien Schifffahrt, sagte Mao Ning, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, sondern es sei aus chinesischer Sicht eine Frage der Souveränität und Unversehrtheit von Chinas Hoheitsgebiet. Dazu zählt China auch die demokratisch regierte Insel Taiwan. Die chinesische Regierung respektiere die Schifffahrtsrechte aller Länder. Provokationen und Bedrohungen unter dem Namen der freien Schifffahrt lehne sie jedoch ab, so Mao Ning. Die 180 Kilometer breite Meerenge zwischen der Volksrepublik und Taiwan gilt als internationales Gewässer und ist auch eine wichtige internationale Handelsroute für Containerschiffe. Die chinesische Staats- und Parteiführung beansprucht die Taiwanstraße für sich, sowie praktisch das gesamte südchinesische Meer, also Teile, auf die die Philippinen, Brunei, Malaysia, Taiwan und Vietnam Ansprüche haben. Die USA zeigen in der Region öfter Präsenz, um den Machtdemonstrationen Chinas etwas entgegenzusetzen.
Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai. Die Ursachensuche für den Einsturz der Dresdner Carola-Brücke in der Nacht zum Mittwoch bleibt wichtig, aber sie muss derzeit etwas zurückstehen. Angesichts von Hochwasserwarnungen für das Wochenende arbeiten nun die Behörden von Dresden fieberhaft daran, möglichst viele Trümmerteile aus der Elbe zu bergen. Der Grund? Es geht darum, steigende Wasserstände nicht weiter aufzustauen. Am Nachmittag informierte die Stadt über den Stand der Räumung. Arndt Groß.
Die Bergepanzer vom Typ Büffel der Bundeswehr sollen nur dann zum Einsatz kommen, wenn zum Beispiel ein hoher Wasserstand der Elbe die Wiesen um die Brücke herum in Morast verwandelt und die Abbruchfahrzeuge der Unternehmen feststecken. Der Sprecher der Dresdner Feuerwehr, Michael Klare.
Wir müssen so schnell wie möglich diesen Bruch, der jetzt bei dem Abbruch entstanden ist, der jetzt die gesamte Zeit zerkleinert wird und dann auf LKWs geladen wird, müssen wir so schnell wie möglich abtransportieren, denn bis zum Sonntag wollen wir damit fertig sein.
Der Bruch. Der Brückenschutt wird elbabwärts zwischengelagert. Dafür wurde auch der Elberadweg gesperrt, was zu weiteren Behinderungen im Radpendlerverkehr in Dresden führt. Nun schon alle gebannt auf die Hochwassersituation. Bis 4 Meter Pegelstand will man weiterarbeiten am Abriss der Brücke. Für den Fall, dass das Wasser schneller steigt und noch Betonteile an der Brücke liegen, gingen Menschenleben vor. Die Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes Simone Prüfer zu herumliegenden Betonteilen.
Dann liegen sie in der Elbe. Also ich sage, uns sind ein Abflusshindernis. Ich muss jetzt so sagen, wir müssen auch die Firma, die dort arbeitet, schützen. Ab irgendeinem Zeitpunkt müssen die dort raus.
Doch ob sich die Situation so verändert und das vorhergesagte Hochwasser solch gravierende Auswirkungen haben wird, wie noch 2013 oder 2002, bezweifeln Experten. Falk Hofer von der Sächsischen Landeshochwasserzentrale.
Wir hatten 2002 ein sogenanntes Jahrhunderthochwasser, ein HQ-100. Und wir gehen davon aus, dass das sich dieses Mal um ein HQ-20 handelt, also um ein Hochwasser, was statistisch gesehen alle 20 Jahre vorkommt. Und wir rechnen anhand der Einschätzung des Tschechischen Hydrometeorologischen Instituts damit, dass wir die Höchststände in der Elbe in Dresden zum Beispiel am Mittwoch haben, und zwar im Bereich der Alarmstufe 3, liegt zwischen 6 und 7 Metern.
Mit Blick auf die vergangene Nacht von Donnerstag auf Freitag und das Abrutschen des einen Brückenteiles vom Zug C, dem Brückenteil, der zusammengestürzt war, sagte die Amtsleiterin Prüfer.
Das war so geplant. Also genau das, was passiert ist, das war geplant. Zuerst die Sprengungen an der eingespannten Fernwärmeleitung. Jetzt haben Sie es gesehen. Dann das Lösen im Bereich des Gelenkes auf dem Pfeiler. Dann fällt das eine Teil runter, was dort schon im Video zu sehen ist. Und mit ein paar Sekunden Warten flog das durchgehangene Teil des Zuges C runter.
Inzwischen scheint sich herauszustellen, dass ein Pfeiler der Schwachpunkt des Brückenzuges war. Der Pfeiler wies Korrosionsschäden auf. Möglicherweise also der Grund für das Unglück.
Arndt Groß aus Dresden. Und gerade klang es schon an, es droht Hochwasser im Osten Deutschlands. Der tiefere Grund dafür sind das rekordverdächtig warme Wasser im Mittelmeer in Kombination mit einem Tiefdruckgebiet, das derzeit über Südosteuropa liegt. Und das führt dazu, sagen Meteorologen, dass sich vor allem Österreich, Tschechien, die Slowakei und Polen in den kommenden Tagen auf schwere Regenfälle und Überflutungen einstellen müssen. Die Slowakei hat schon angekündigt, Flächen gezielt fluten zu wollen. Polen hat Warnmeldungen an Städte an der Oder herausgegeben. Und wie sich Österreich vorbereitet, berichtet aus Wien Wolfgang Fichtel.
Österreich in Alarmbereitschaft. Ingrid Kalupek aus Zöbing, einem sehr idyllischen Ort im Kamptal. Sie hat keine beruhigende Antwort auf die schlichte Frage, wie geht's?
Ja, nicht sehr gut, weil wir die Angst haben, dass es wieder so kommt wie 2002, wo der Ort ja richtig abgesoffen ist.
2002, das große Hochwasser auch in Niederösterreich. Die kleine Kamp damals fast 5 Meter über dem normalen Pegel. Frau Kalopek steht gerade im Regen und die Wolken sind schwarz und schwer wie damals. 100, 200 Liter Regen pro Quadratmeter werden jetzt vorhergesagt. 300 Liter vielleicht. Mengen, die so noch nie gemessen wurden in so kurzer Zeit, sagt der Wetterbericht. Bedrohlich. Landeshauptfrau Stellvertreter Stefan Pernkopf, also der Vizeministerpräsident des Bundeslandes Niederösterreich, bestätigt uns das.
Die Lage verschärft sich, sowohl was die Niederschlagsmenge anbelangt und diese orkanartigen Windböen, die zu erwarten sind. Entlang der Donau rechnen wir mit einem 10 bis 15-jährigen Hochwasser. An den Zubringen kann es weit über HQ30 gehen, das heißt über ein 30-jährliches bis zu 100-jährliches ist möglich. Das heißt, hier ist wirklich eine Verschärfung der Situation eingetreten.
Die Kamp bei Zöbing ist so ein Zubringer zur Donau, die Kampquelle im österreichischen Waldviertel. Aber man fühlt sich auch wetterfest vorbereitet. Johanna Mickel-Leitner ist die Landesmutter in Niederösterreich. Die Landeshauptfrau, eine führende Figur in der konservativen ÖVP, die zurzeit in Österreich den Kanzler stellt. Sie weiß, es geht gerade um viel.
Das Wichtigste ist, dass wir signalisieren, ja, wir sind gut vorbereitet für die Niederschläge. Über 100.000 Feuerwehrleute sind Standby.
Die Feuerwehr mit den Sandsäcken. Die Alpenrepublik hat schon Übung, wenn Extremwetter droht. Andreas Herndl-Lapp aus dem Stab der niederösterreichischen Feuerwehr gibt sich deshalb ganz gelassen, weil gut vorbereitet.
Das bringt den Riesenvorteil, dass man schon weiß, wo muss ich als erstes hinschauen, um dann gezielt dort eingreifen zu können. Und es richtet jetzt schon Sandsäcke her, um dann nicht Hausnummer um 3 Uhr in der Früh im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln zu tappen, sondern dann möglichst rasch und effizient reagieren zu können.
Man kann aber auch sagen, dass viel passiert ist seit der Katastrophe von 2002. 160 Hektar überflutetes Ackerland wurde den Bauern seitdem abgekauft für Rückhaltebecken und Überflutungszonen. Es geht noch mehr, aber die Kamp gilt als Vorzeigeprojekt für Hochwasserschutz. Ob das alles gut geht? Nach dem Wochenende wissen wir mehr.
Wolfgang Fichtel über die drohenden Überflutungen in Österreich und mehr dazu auch in unserem Podcast Der Tag. Sie finden ihn in der Deutschlandfunk-App. Klar in der Sache, standfest aus Überzeugung und immer besonnen im Ton. So würdigte heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den früheren FDP-Chef Wolfgang Gerhardt. Der hessische Liberale, der die FDP von 1995 bis 2001 führte, war heute früh im Alter von 80 Jahren in Wiesbaden gestorben. Nikolaus Buschlüter mit einem Nachruf.
Er war nie ein Sprücheklopfer, eher einer von der ruhigen Sorte, sagen Wegbegleiter über Wolfgang Gerhardt. Und trotzdem drückte er der Partei seinen Stempel auf. Als besonnener, zurückhaltender, aber akribischer Politprofi. Sein politisches Selbstverständnis:
Ich bin bereit, den Bürgern mehr Vertrauen entgegenzubringen als jeder andere politische Wettbewerber in anderen Parteien.
Im kommenden Jahr wäre Gerhardt 60 Jahre bei den Liberalen Mitglied gewesen. Er trat der FDP 1965 bei. Der studierte Erziehungswissenschaftler, gebürtig aus Ulrichstein in Mittelhessen, arbeitete sich schnell nach oben. 1987 wurde er hessischer Wissenschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Als die FDP aus der Landesregierung fliegt, wechselt er in den Bundestag und macht sich auch auf Bundesebene einen Namen. 1995 tritt er in einer Kampfabstimmung um den Bundesvorsitz der FDP gegen seinen alten Widersacher Jürgen Möllemann an und gewinnt.
Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Ich nehme die Wahl an.
Im Bundestag übernimmt Gerhardt 3 Jahre später auch den Fraktionsvorsitz. In der Folge werden sinkende Wahlergebnisse der Liberalen jedoch auch Gerhardt angelastet. 2001 muss er den Parteivorsitz abgeben an Guido Westerwelle, später auch den Fraktionsvorsitz. Trotzdem findet Gerhard:
Aus meiner Sicht hat sich die FDP eher wieder zu dem hinbewegt, was ich ja auch schon seit Jahren auch unter meinem Bundesvorsitz vorgeschlagen habe. Ich bin da recht glücklich damit.
Gerhard wird Leiter der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung und kandidiert 2009 erneut als hessischer Spitzenkandidat für den Bundestag. Ein Ministeramt in einer möglichen schwarz-gelben Koalition schlägt er aber schon vorher aus.
Ich werde freier Abgeordneter sein.
Den Bundestag verlässt Wolfgang Gerhard 2013. Die Leitung der Friedrich-Naumann-Stiftung gibt er 5 Jahre später auf. Der hessische CDU-Ministerpräsident Boris Rhein würdigt den Verstorbenen als herausragenden Politiker, der es verstanden habe, Brücken zu bauen und unterschiedliche Meinungen zusammenzuführen.
Nicolas Buschlüter erinnerte an Wolfgang Gerhard, den früheren FDP-Chef, der heute früh im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Zum Abschluss dieser Informationen am Abend heute mit Silvia Engels. Ihnen einen angenehmen Abend.